Ja, ich freue mich sehr, da sind, trotz Corona und Regenwetter. Ich habe gehört, es gibt eine Unwetterwarnung für Graubünden. Ich denke, wahrscheinlich traut niemand zum Gottesdienst zu kommen. Aber ich sehe, es sind, wir sind hart. Wir jeden Regenrappe abhalten. Toll, dass ihr da seid. Ihr habt schon den ersten Fehler gemacht, gell? Ich habe mich nicht in die Kontaktliste eingeschrieben, aber ihr werdet selbstverständlich nachholen. Tut mir leid, ihr seid mir nicht begriffen. Ich würde das dann gerne nachholen. Wir freuen uns so, dass der Hans-Jürg bei uns ist. Das tut ihm so gut, einfach, dass er zu uns kommt. Und eigentlich, wir sind am gleichen Fluss, wir sind auch am Rhein, also rennen wir gar nicht so weit weg. Und ich habe eine Predigt mitgebracht. Fangt schon an mit einem US-Amerikaner. Ich glaube, den kennen wir nicht. Die meisten kennen wir nicht, die haben ihn auch nicht gekannt. Ich habe gemerkt, der Craig Cool, so heisst er, ist 39 Jahre lang im Gefängnis gekocht. Also ganz lange Zeit. Und das Tragische daran ist, dass er eigentlich unschuldig war. Man hat ihm gesagt, hey, du hast zwei Leute umgebracht. Darum musst du ins Gefängnis. Das Gericht hat gesagt, es ist eindeutig klar, ein Nachbar hat dein Auto gesehen am Tatort, das musst du gewesen sein, du hast zwei Leute umgebracht, du musst ins Gefängnis gehen. Und so ist er 39 Jahre von seinem Leben einfach im Gefängnis gehockt. Man hat gesagt, du bist ein Doppelmörder, du musst ins Gefängnis, das ist nicht das Recht. Und erst später können wir mit dem Erbgut nachweisen, wer ist eigentlich, wenn zu wem gehören die Spuren am Tatort, wer ist es eigentlich wirklich gewesen. Und man hat dann das Ganze nochmal aufgerollt, man hat die Erbgutspuren untersucht und hat gemerkt, hoppla, wir haben einen Fehler gemacht. Er ist es nicht gewesen, es sind wirklich keine Spuren von ihm. Er hat immer gesagt, ich bin unschuldig, ich bin nicht an dem Tatort, ich bin unschuldig, ich habe sicher nicht die beiden Menschen umgebracht, ich bin das nicht gewesen. Aber das hat ihm niemand geglaubt, und erst Jahre später, bei dem wirklich gemerkt, er hat recht gehabt. Er war unschuldig im Gefängnis. Justizirrtum, sagt man dem, der Richter hat sich getäuscht und schließlich hat man ihn entlassen. Er ist im Gefängnis rausgekommen, aber dann war er schon 71 gewesen. Also das falsche Urteil hat ihm fast 40 Jahre von seinem Leben in Freiheit gekostet. Das ist ganz schwierig zu vorstellen, gerade wenn er jetzt heute ins Gefängnis kommt, bis 80 oder 86 werden im Gefängnis, ganz eine lange Zeit. Das kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn ein Richter sich täuscht. Der Bundesstaat, den er lebt in den USA, hat ihm eine Entschädigung gezahlt, aber gell, mit 71 eine grosse Entschädigung ist zwar nett, aber die Jahre kommen nicht mehr zurück. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Die Jahre sind eindeutig verloren. Und wir müssen darüber nachdenken, wie gut, dass es bei Gott so etwas nicht gibt. Dass Gott nicht einfach einen Fehler macht oder ein Justizirrtum, dass er sich täuscht. Mit Psalm 7 können wir es nachlesen. Das heisst nämlich, du bist ein gerechter Gott. Du prüfst die Herzen der Menschen und weißt, was in ihnen vorgeht. Gott ist über dir wie ein schützender Schild. Er rettet Menschen, die ein aufrichtiges Herz haben. Gott ist ein gerechter Richter. Also Gott ist ein gerechter Richter. Wir gibt es aber nicht so Pannen, es gibt keine Justizirrtümer. Weil anders als die menschlichen Richter kann Gott ins Herz hineinschauen. Gott sieht nicht nur Tatort oder so Äußerlichkeiten, sondern er hat mehr als nur einen Röntgenblick. Er sieht unser Herz hinein. Er sieht nicht nur, was wir machen, sondern er weiß auch, warum wir etwas machen. Er kennt uns durch und durch. Darum ist er auch der Einzige, der absolut gerecht kann richten. Seine Urteile sind hundertprozentig richtig. Wir haben in den Liedern schon gesungen, gell? Jesus kommt wieder. Und wenn er wieder kommt, sagt er, es gibt dann mal einen Moment, wo alle vor Gericht stehen. Alle werden vor Gericht stehen. Er kommt wieder, alle werden vor Gericht stehen. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24 und 25, da redet Jesus mit seinen Jüngern über die Endzeit. Jesus hat ihnen gesagt, hey, der Tempel wird kaputt gehen. Die Jünger und Jesus sind in Jerusalem gewesen und die Jünger haben gesagt, hey, schau mal, der wunderschöne Tempel an. Und Jesus sagt ihnen, ja, es tut mir leid, aber das alles wird kaputt gehen. Die Jünger können wissen, ja, Jesus, sag mal, wenn wird das sein? Und Jesus hat ihnen erzählt von der Endzeit, er hat ihnen gesagt, wie können wir das erkennen? Und dann hat er gesagt, es gibt so wie Zeichen von der Endzeit, es gibt so wie Geburtswehen, die die Endzeit ankündigen. Und er hat auch von Seuchen geredet. Ganz interessant und schlussendlich hat er ihnen auch gesagt, hey, ich will zurückkommen und nachher wird es ein grosses Gericht geben, ein Endgericht. Und wir lesen euch den Text vor, Matthäus 24 und 25. Details, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und nach diesen Worten hat Jesus ihnen dann gesagt, hey, was kommt es darauf an, in dieser Endzeit, was müssen wir beachten, in dieser Zeit, bis sie wiederkommen. Er hat erklärt, es gibt kein, ich sage nicht ein Datum oder so etwas, niemand weiß das Datum, aber es ist so wichtig, dass ihr parat sind. Und ihr seid erklärt mit verschiedenen Gleichnissen, mit verschiedenen Beispielgeschichten. Das Gleichnis von der dummen Jungfrau oder das Gleichnis von der anvertrauten Talent. Und dann, Matthäus 25, Vers 31, geht es dann wieder chronologisch weiter. Es geht wieder weiter mit der Wiederkunft. Dann sagt dann Jesus, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voreinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Wir merken sehr einen ernsten Text. Jesus beschreibt in seiner Endzeit kein detaillierter Endzeit-Fahrplan. Da kriegt ihr den Fahrplan in die Hand, wie wir wissen, gell, erst kommt die Lanze, dann kommt die nächste Station, irgendwann sind wir in diesem, es gibt keinen Fahrplan, es gibt keinen Fahrplan mit so Zeitangaben, wenn passiert jetzt genau was. Sagt seinen Jüngern nicht genau, wenn das passieren wird. Er erklärt ihnen aber die wichtigen Eckpunkte. Er sagt ihnen, hey, wir werden zurückkommen und dann kommt das Endgericht. Und der 27 heißt es dann, alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Also es gibt ein Endgericht, es gibt ein Gericht und die Frage ist ja, warum muss eigentlich ein liebender Gott Gericht halten? Warum? Das passt irgendwie. Man denkt irgendwie, passt es nicht zusammen, wenn Gott ein Gott von der Liebe ist. Warum muss er jetzt da noch Gericht halten? Aber in der Bibel merken wir, Gott ist einfach auch gerecht. Er ist nicht nur Liebe, sondern auch gerecht. Und er muss Sünde, er muss Schuld bestrafen. Und auf der anderen Seite möchte er aber auch gute Sachen belohnen. Und wenn es kein Gericht geben würde, dann wäre es eigentlich egal, wie der Mensch auf dieser Erde leben würde. Dann wäre eigentlich alles egal, dann würden wir auch nicht ernten, was wir mal gesagt haben. Dann wäre das Prinzip von Saat und Ernte irgendwie außer Kraft. Und dann würden noch so Menschen wie Adolf Hitler oder so Heilsarmee-Gründer, die würden alle gleich behandelt werden. Ganz egal, was sie gemacht haben. Und wir merken, das wäre irgendwie ungerecht. Das würde überhaupt nicht zu einem gerechten Gott passen. Das wäre irgendwie wie ein Fußballspiel, wo es keinen Schiedsrichter gibt. Jeder würde einfach machen, was er ist, was er gerade Lust hat. Und schlussendlich würden die gewinnen, die am meisten faulen. Und ich würde nur sagen, ja, also das ist ungerecht. Das kann es ja nicht sein. Wir haben eigentlich besser gespielt, aber die anderen haben einfach alle quasi zu Boden gemacht, haben gleich gewonnen, das geht irgendwie nicht. Und Gott sagt, nein, ich bin ein gerechter Gott, ich bin ein gerechter Richter. Und darum sagt er, es werden alle Völker vor ihm versammelt werden und es wird auch keine Ausnahme geben. Die Christenständer können nicht sagen, ja Moment, wir sind ein Kleinstaat, also wir spielen gar keine Rolle, wir sind nur 40'000 Leute, also wir sind gar keine richtige Nation, wir sind auch fein raus, wir machen einmal eine Pause. Nein, sondern Gott sagt, jedes Volk wird mal vor Jesus erscheinen, auch die Schweizer werden erscheinen, niemand wird sich abmelden oder so, jeder Mensch wird mal vor Jesus stehen. Und ganz egal, ob er an Gott glaubt oder nicht, ganz egal, ob er reich ist oder arm oder alt oder jung, auch ich werde dort stehen und auch du, auch unsere Verwandten, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, und Jesus sagt, ich werde alle Menschen in zwei Gruppen teilen. Und Jesus erklärt das mit einem Bild, er sagt, es wird so sein, wie ein Hirt seine Schafe vom Geissen trennt. So wird Jesus die Menschen in zwei Gruppen teilen. Anscheinend war es so, dass man früher manchmal noch Schafe vom Geissen zusammen auf die Weide gebracht hat. Hirten haben wir beides gehabt, Schafe vom Geissen. Aber die Hirten noch gewusst, wenn man eine kalte Nacht gibt, die Geissen, die sind ein bisschen empfindlicher. Die haben nicht so ein dickes Fell wie die Schäufe. Die Geissen, die haben den Reck genommen, die haben vielleicht in den Stall gebracht. Die Schäufe können draußen bleiben. Also das war anscheinend von Brauch, dass man den Job Schäufe vom Geiss trennt. Und genau das will uns Jesus sagen mit dem Bild Schäufe und Geissen. Jesus will auch sagen, hey, die Trennung ist für mich kein Ratenspiel. Ihr muss nicht überlegen, ja, könnte das ein Geiss sein? Oder könnte es vielleicht ein Schaf sein? Jetzt weiss ich, muss ich mal genau hier schauen. Jetzt muss ich mal eine Herkuhprobe ins Labor schicken, damit ich weiss, ist es vielleicht ein Schaf oder ein Geiss. Und wir sehen es auf dem Bild, gell? Da sieht deutlich ein Geiss, gell? Für alle, die es nicht wissen. Nein, wir sehen alle, Geiss ist halt die mit den Hörnern auf dem Kopf. Das ist Geiss, alles andere ist Schaf. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich glaube, es würde noch im Dunkeln arbeiten. Also, das ist überhaupt kein Problem. Und so ist so für Jesus gar kein Problem, Menschen in zwei Gruppen einzuteilen. Es gibt keinen einzigen Mensch, der sich unsicher ist, wo er sich überlegen muss, ja, weiß ich nicht, ist das vielleicht ein Schaf, ist das vielleicht auch ein Geiss, ist das ein bisschen etwas dazwischen. Das gibt es nicht. Jesus ist ein gerechter Richter und für ihn ist glasklar, hey, das ist ein Schaf, das ist ein Geiss, das ist ein Schaf, das ist ein Geiss. Und er macht natürlich, hey, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Es gibt nicht drei Gruppen. Es gibt nicht Schaf und Geiss und dafür noch die Neutralen. Die gibt es nicht. Jesus sagt, ich will alle Menschen in zwei Gruppen einteilen. Niemand kann sagen, ja, also, ich bin neutral, sondern Jesus sagt, alle werden in zwei Gruppen einteilt, ohne Ausnahme. Und es ist ganz interessant, dass er schon im Johannes-Evangelium, dass er Johannes das aufgeschrieben hat, dass Jesus so gesagt hat, hey, wer gehört eigentlich zu meinem Chef? Im Johannes-Evangelium lesen wir dort, aber ihr glaubt nicht, denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Jesus hat das zu den Pharisäern gesagt, zu denen, die Bibel studiert haben, die vor allem geschaut haben, dass alle gespott eingehalten werden, aber eigentlich haben sie gar nicht an Jesus geglaubt. Jesus war ihnen sogar ein Dorn im Auge und ihnen sagt Jesus, ihr glauben nicht an mich. Ihr habt nicht gemerkt, dass ich der Sohn von Gott bin. Ihr glauben nicht an mich und ihr gehört nicht zu den Schöpfen, ihr gehört nicht zu meinen Herden, ihr gehört zu den Geissen. Auf der anderen Seite macht er deutlich, wer sind eigentlich die Schöpfe? Und er sagt, Schöpfe sind alle Menschen, die an mich glauben, die auf meine Stimme hören, die mir nachfolgen. Und denen verspricht Jesus, ich gebe euch das ewige Leben. Und niemand, wirklich niemand kann aus meiner Hand reissen. Und darum musst du keine Angst haben vor einem Eingericht und denkst, ah, jetzt kommt das Gericht und so, was passiert denn mit mir? Sondern nein, du darfst wissen, wenn du zu Jesus gehörst und du eine persönliche Beziehung zu ihm hast, dann wirst du in diesem Eingericht automatisch zu der Chef eingeteilt werden. Im Johannes-Evangelium heißt es im 3. Kapitel, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist eigentlich die Absicht von Gott. Er möchte keinen einzigen Mensch verurteilen. Er ist der Richter, der denkt, ah, jetzt endlich kann ich die wohl in die Pfanne hauen. Sondern nein, er leidet und er möchte eigentlich alle Menschen retten. Er möchte niemanden zu diesen Geissen einteilen. Er möchte alle retten, weil er sie so gern hat. Aber Gott zwingt niemand die Beziehung auf. Sagt niemand, ja, du musst jetzt an mich glauben. Entscheidend ist da der Glaube. Das heisst nämlich dann weiter, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Wer an Jesus glaubt, wer Jesus sein Leben anvertraut, der wird nicht verurteilt werden. Der gehört beim Eingericht und einer Gruppe von der Schöf. Und das heißt so, der Paulus im Römerbrief schreibt, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Also Gott erklärt seine erwählten Kinder für gerecht. Und die Frage ist ja, ist es nicht ungerecht? Die einen erklären einfach für gerecht. Und der Paulus sagt ja, warum? Wer die bis jetzt im Grund anzeigt, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Jesus ist für uns gestorben, er ist verurteilt worden, er ist gerichtet worden, er hat die Strafe auf sich genommen. Er hat unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen und hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Und darum kann Gott jeden gerecht sprechen, der das Opfer für sich persönlich annimmt. Wenn nämlich Gott die, die an Jesus glauben, ohne Würde verurteilen, wäre das ja ungerecht. Er würde dann die gleiche Schuld ja wie doppelt bestrafen. Zuerst hat er Jesus bestraft und nachher würde er für die gleiche Schuld ohne uns bestrafen. Aber Gott ist gerecht und sagt, nein, ich verurteile die nicht, die Jesus als ihren Retter angenommen haben, weil Jesus hat bezahlt für sie. Jesus hat die Strafe getragen. Die Frage ist dann aber ja, was ist, wenn ich vor dem Eingriff vielleicht keine guten Werke vorweise? Jesus begründet ja dann sein Urteil und sagt zu dem Chef auf seiner rechten Seite, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Werden die Chef vielleicht gerettet, weil sie gute Werke gemacht haben, sind sie darum gerecht. Nein, wir merken, sie sind gerecht, weil Jesus sie gerecht gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz. Und die guten Werke, die Jesus da aufzählt, das ist mehr wie ein Gütesiegel, das ist mehr wie ein Beweis. Ja, sie sind wirklich Schöf. Sie haben wirklich Schafeigenschaften. Sie sind gerecht worden, weil Jesus gestorben ist. Sie sind Schaf geworden. Und was sie gemacht haben, das beweist, dass sie wirklich Schöf sind. Und wir merken auch, Jesus merkt nicht die Kleinigkeit. Jesus sagt, hey, alles, was du gemacht hast für mich, das zählt. Das ist so wichtig. Jeder Becher Wasser zählt, jede Kleinigkeit. Jesus sagt nämlich nicht zu denen, ihr habt 10'000 Franken gespendet. Darum sind ihr bei der Schöf. Oder du hast irgendwo im Dschungel weit draussen hast du eine Kirche gebaut. Darum bist du ein Schöf. Schöfli. Sondern nein, Jesus sagt, hey, jede Kleinigkeit zählt. Als Kleinste, was du gemacht hast, vielleicht hat jemand Hunger gehabt, du hast etwas zu essen gegeben, all das gesehen, all das ist registriert. Jede noch so kleine Liebestat. Und es lohnt sich total, sich für Jesus einzusetzen. Und dann, wenn wir es Gefühl haben, ja, also irgendwie, das bringt alles Lügen. Wir sind so eine kleine Gruppe. Alles ist irgendwie, es geht nicht vorwärts. Und was machen wir da eigentlich? Und Jesus sagt, nein, du denkst völlig falsch. Ich sehe deinen Einsatz. Ich weiß, was du tust. Und ich sehe alles. Und das Kleinste, was du machst, das ist mir aufgefallen. Und ich habe es mir notiert. Das ist nicht einfach vergessen, sondern ich sehe das. Und so ist es ja auch dieser Gruppe Schöpfe im Engericht gegangen. Sie haben gefragt, ja, Jesus, hey, wir können nicht raus. Hey, jetzt sagen wir mal, wen haben wir dir zu trinken gegeben? Oder wen haben wir die nackt gesehen und haben die bekleidet? Das haben sie gar nicht mitbekommen. Es ist ihnen gar nicht aufgefallen, dass es etwas Wichtiges gewesen wäre. Sie denken, das ist ja alles belanglos. Und Jesus sagt, hey, nein, was ihr an einem von meinen Brüdern gemacht habt, das habe ich gesehen. Und das haben ihr eigentlich mir gemacht. Und ich glaube, bei dem Eingriff ist es sicher viel Überraschungen gegeben. Ich glaube, du wirst belohnt werden für Sachen, die du gar nicht eigentlich gemerkt hast, und du denkst, das ist ja selbstverständlich, mach mal einfach. Ich glaube, du wirst ganz viele Überraschungen geben, dass du belohnt wirst für Sachen, die dir gar nicht aufgefallen sind. Aber Jesus ist es eben aufgefallen. Und trotzdem sind es nicht die guten Werke, die Sachen, die Jesus registriert und die Mitteln. Ihr kennt sicher die Geschichte von dieser beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt worden sind. Und ein von diesen Verbrechern sagt Jesus, hey, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und warum? Sagt Jesus, ja, du hast deine Kleider mit den Armen geteilt. Du hast das ganze Geld gespendet. Nein, Jesus sagt, keine Begründung. Jesus sagt, du glaubst an mich, ich merke das. Darum wirst du mit mir im Paradies sein. Und tragisch ist, dass der zweite Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt worden ist, eben nicht an Jesus geglaubt hat. Er hat Jesus verspottet und gesagt, Jesus, du sagst doch immer, du bist der Retter. Und du sagst Gottes Sohn, dann hilf uns doch. Und er hat Jesus verflucht, hat ihn verspottet und gesagt, hey, was bist du für ein Pfeife? Du hast ein Geschwätzi, du hast gesagt, du kannst helfen und hast anderen geholfen. Und jetzt hilf dir selber, hilf uns. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wenn man vielleicht doch gemerkt hat, hey, Jesus ist wirklich Gottes Sohn und ich glaube an ihn. Aber Fakt ist, es wird wirklich im Endeffekt Menschen geben, die verurteilt werden. Und das ist eine unglaubliche Tragödie. Weil Gott will das nicht. Gott möchte alle retten. Gott möchte, dass alle zu seiner Herde gehören. Er möchte keinen einzigen Menschen verurteilen, bestrafen. Und darum sagt er ja auch, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Also das ewige Feuer, die Hölle, die ist gar nicht für Menschen gebaut. Das ist nicht eine Konstruktion für Menschen. Das ist gar nicht der ursprüngliche Plan von Gott, sondern Gott hat die Hölle gemacht für Satan, für seine Dämonen. Dass der Feind endgültig weggesperrt ist, weil er finden will, Menschen kaputt machen, will alles kaputt machen, was Gott geschaffen hat. Und darum muss Gott Satan wegsperren. Und die Hölle ist eigentlich der Ort, wo für Satan und seine Dämonen gemacht ist. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, kann er nicht einfach jedem Mensch das ewige Leben schenken. Er muss jede Ungerechtigkeit bestrafen. Und wer sich die Gerechtigkeit nicht schenken lässt von ihm, der wird verurteilt werden. Es gibt so einen Stammtisch, wir kommen alle in den Himmel. Aber leider ist es keine biblische Wahrheit, es ist kein Text von der Bibel, sondern wie gesagt, ein Stammtisch. Und letztlich ist es so, dass Gott jedem Mensch seinen freien Willen lässt. Wer sagt, hey, ich möchte ohne den Gott leben, der wird ohne den Gott weiterleben müssen, in einer Ewigkeit lang. Gott sagt nicht, und ich zwinge jetzt, in der Ewigkeit musst du gleich mit mir leben, sondern nein, Gott sagt, wenn du dich entschieden hast, es gibt keinen Gott, und mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, dann lässt der Gott deinen freien Willen. Also sie tun sich wie selber verurteilen. Und ein Leben ohne Gott ist ein Leben ohne Licht, ein Leben ohne Liebe, ohne Hoffnung. Und ich glaube, das wird wirklich die Hölle sein. Und darum finde ich es genial, dass ihr einladen zu Lebotag. Ich finde es eine super Möglichkeit, einfach auch Kinder zu laden und ihnen zu sagen, hey, Jesus hat dich so gern. Das ist eine geniale Möglichkeit. Wir haben die Leben schon auch schon bei uns gehabt. Und das ist wirklich eine super Möglichkeit, auch schon ein Kind dürfen, von Jesus zu erzählen. Das tut ihnen einfach so gut. Und wir sind da in Schaan, in Vaduz, so ein Live-on-Stage-Evangelisationsplan vom 1. bis zum 8. November mit Mira Reis und der MZF Partnerkirche. Und es ist so eine gute Möglichkeit, zum Beispiel unsere Freunde, Verwandte, Bekannte einladen. Weil bei Live on Stage gibt es jeden Abend ein Musical zu einer wahren Lebensgeschichte, zu einer ganz bewegenden Geschichte, wo jemand Gott wirklich persönlich erlebt hat. Und anschliessend die wahre Geschichte als Musical gibt es auch noch einfach eine Botschaft, wo das Thema von dieser Geschichte aufgenommen wird und Menschen einfach auch die Gelegenheit haben, zu sagen, ja, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Vor so Woche haben wir uns getroffen, das ganze Werbematerial bekommen. das Rösterlein treffen und wir haben uns riesig gefreut über den roten Punkt auf dem Flyer. Corona-bedingt, gell? Wir haben ja lange nicht gewusst, ja, wie wird das werden. Das heisst, wir wissen es eigentlich immer noch nicht. Wir wissen nicht, sind Grossveranstaltungen mit 1000 Leuten wieder erlaubt oder nicht. Das ist vielleicht kantonal noch unterschiedlich. Und in Liechtenstein wird es noch anders. Unsere Regierung hat zum Beispiel bei uns entschieden im Frühling, wir dürfen vor der Schweizer schon Gottesdienst feiern, weil wir sehr wenig Fallzahlen hatten. Insgesamt haben wir jetzt um die 90, also im ganzen Liechtenstein wirklich sehr wenig. Und wir sind gespannt, was unsere Regierung dann entscheiden wird. Aber auf jeden Fall hat nicht so eine Schweiz, die dahinter steht in der Live und sagt schon mal entschieden, hey, ganz egal wie die Corona-Situation ist, es findet statt. Aber es wird einen Livestream geben. Also jeder kann auch daheim schauen, weil wir schon gemerkt haben, es gibt wirklich Leute, die haben Mühe, oder es ist schon verständlich, die sagen, nein, es sind so grosse Menschenmassen, möchte ich nicht reingehen. Oder vielleicht auch Leute, die sagen, ich würde ja gerne gehen, aber ich habe keinen Babysitter. Und für so Leute ist einfach der Livestream super genial. Und ich denke, das ist eigentlich auch super für alle anderen Leute, vielleicht auch in der Schweiz, vielleicht auch für euch. Es ist vielleicht eine Möglichkeit für euch, einfach mal drin zu schauen. Oder vielleicht mal sagen, hey, ja, warum nicht im Hauskreis oder warum nicht meine Nachbarn dazu einladen. Es ist einfach eine super Möglichkeit, mit Livestream das Livestream-Stage zu erleben. Weil ich denke, dass von da oder von diesem Disc, man muss bis auf Vaduz fahren, ist gleich ein bisschen ein Kessel, das ist der nicht so ökologisch sinnvoll. Und das ist einfach eine gute Möglichkeit, dass man sich zuschalten. Auf jeden Fall werde ich schauen, dass der Hans hier ein paar Flyer bekommt, dass ihr auch informiert sind, wenn das läuft, wie das läuft. Und selbstverständlich dürft ihr das Angebot sehr gerne nutzen. Selbstverständlich dürft ihr aber auch auf Vaduz fahren. Ist immer eine Reise wert, das ist unsere Hauptstadt, der Resident von Fürst. Aber man kann ganz gut mit Livestream dabei sein. Ja, und diese Seite am Schluss kommt her. Ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Und was für eine Zusage. Ihr seid, hey Gott, hat seit der Erschaffung von der Welt etwas vorbereitet. Das ist nicht einfach ja, Plan B, jetzt müssen wir etwas basteln, sondern Gott hat einen Plan. Und Gott hat seit der Erschaffung von der Welt etwas vorbereitet. Und wenn du an Jesus glaubst, gehörst du zu denen, die gesegnet sind, zu diesen Schöfen. Und die waren eine total spannende und geniale Ewigkeit. Ich bete mit uns. Und Jesus, danke für das riesengroße Geschenk, dass du für uns und für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Du hast dich verurteilt und verurteilen lassen, damit wir nicht mehr verurteilt werden. Danke, dass wir dank dir deine Gerechtigkeit haben, dass wir nicht mehr ungerecht vor Gott als Richter erscheinen, sondern du bist uns deine Gerechtigkeit. Danke für das riesengroße Geschenk. Du kennst aber auch die Menschen, die in unserem Umfeld leben und dich nicht kennen. Schenk uns offene Augen für sie, offene Herzen. Und du kannst schenken, dass auch hier in die Lanze, in der Lanze so selber und viele Menschen dürfen einfach dich persönlich kennenlernen. Ich bin mich ganz besonders für die Legostadt. Du kannst ein Haufen Kind herziehen. Du kannst dir auch einen guten Abschlussgottesdienst schenken. Danke, dass du das Wochenende ganz besonders in deiner Hand ist. Amen.